NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Januar 1494. Der Todestag von Ferdinand I., König von Neapel.
Er war unter den damaligen Fürsten der Schrecklichste.
Er richtete alle seine Kräfte auf die Vernichtung seiner Gegner.
Er war düster und grausam.
Er beschäftigt die Fantasie der Menschen, seit es ein berühmtes Buch, nämlich Jakob Burckhardts Kultur der Renaissance von 1860 gibt. Dort sind Kapitel, wunderbar geschriebene, aber eben aus unserer heutigen Sicht der Forschung auch in vieler Hinsicht frei erfundene Abschnitte.
Außer der Jagd, die er rücksichtslos ausübte, kannte er nur zweierlei Vergnügungen.
Er ließ seine Gegner quälen und warf sie lebend für immer in den Kerker.
Über einen raffinierten, abgefeimten, sadistischen Herrscher, der sich ein Vergnügen daraus macht, seine Untertanen zu unterdrücken und seine hochgestellten Gefangenen zu Tode zu quälen.
Er ließ seine Gegner hinrichten und dann einbalsamieren in der Tracht, die sie zu Lebzeiten trugen.
Um sie immer in seiner Nähe zu haben.
Das, glaube ich, ist am stärksten in Erinnerung geblieben. Aber gerade das wird von der heutigen Forschung doch sehr stark bestritten oder zumindest sehr stark eingeschränkt.
Aus seiner Mumienkollektion wurde nicht einmal ein Geheimnis gemacht.
Er kicherte, wenn er mit seinen Vertrauten darüber sprach.
Das ist frei erfunden. Also, soweit wir wissen, es gibt keine seriösen Zeugnisse davon. Mein Name ist Professor Volker Reinhardt. Ich bin Historiker, unterrichte Geschichte der frühen Neuzeit in Fribourg in der Schweiz und beschäftige mich seit 35 Jahren schwerpunktmäßig mit italienischer Geschichte, speziell auch der Renaissance.
Gut drei Jahrzehnte regiert König Ferdinand oder Ferrante, wie er in Italien genannt wird, Neapel. Von 1458 bis zu seinem Tod im Jahr 1494. Es ist eine konfliktreiche Zeit in der italienischen Geschichte.
Und auch bereits mit vielen Fake News und sehr aktiven Medien, sehr viel Propaganda. Ferrante hatte viele Feinde und die woben eifrig an Legenden. Und der genannte Basler Historiker Jakob Burckhardt, ja, ich sag's mal etwas salopp, fuhr auf so etwas ab. Er hatte ein sehr vorgeprägtes Bild der Renaissance, war auf dämonische Menschen und ihre dämonischen Taten fixiert und glaubte, die überall wiederzufinden. Er hat also begierig diese Quellen von Feinden Ferrantes aufgegriffen. Natürlich ist das nicht völlig frei erfunden. Ferrante hat sich mancherlei Gegner erwehren müssen und er hat auch einige Gegner mit Mitteln ausgeschaltet, die man heute nicht als rechtsstaatlich bezeichnet, aber das haben alle Herrscher dieser Zeit gemacht. Er bleibt im normalen Spektrum des Gewaltlevels, also er schlägt nicht nach oben aus. Es gibt sehr viel brutalere, grausamere Herrscher und Herrschaftsmethoden in dieser Zeit.
Die politische Landkarte Italiens im 15. Jahrhundert ist ein Flickenteppich, ein hierarchisches Machtgebäude. Ganz oben stehen die Republiken Venedig und Florenz, das Herzogtum Mailand, das Königreich Neapel und der Kirchenstaat.
Vor allem müssen wir uns den Begriff Staat anders vorstellen. Kein italienisches Gebiet dieser Zeit entspricht dem, was wir uns heute unter einem Staat vorstellen.
Unterhalb der großen Machtzentren gibt es eine Fülle an mittleren Staaten. Etwa Mantua mit der Familie Gonzaga oder Ferrara mit den Este. Und dazu noch viele Kleinststaaten.
Die sind allesamt in einem komplexen Verbund miteinander verwoben, in dem die fünf Großmächte die Fäden ziehen und ihre Klienten, also ihre Schutzbefohlenen, so weit wie möglich protegieren. Das ist ein äußerst kompliziertes Gebilde, das keine Störungen vertrug. Und Ferrante gewinnt die Unterstützung vor allem von Mailand, aber auch von Florenz und Venedig lange Zeit, weil er sich vorbildlich, also defensiv verhält.
Ferrante kommt 1423 oder vielleicht auch erst 1424 in Valencia auf der Iberischen Halbinsel zur Welt. Er ist ein uneheliches Kind.
Das ist nicht so ganz unüblich in dieser Zeit. Wir haben auch andere Dynastien, in denen sich Bastarde, wie man damals sehr unfreundlich sagte, durchsetzen, etwa bei den Este in Ferrara.
Wer Ferrantes Mutter ist, eine Spanierin oder eine Italienerin, weiß man nicht so genau. Sein Vater aber ist König Alfons V. von Aragon. Ein mächtiger Herrscher zu jener Zeit. Seit 1442 ist er auch König von Neapel.
Er hat einen weit ausstrahlenden Hof mit Gelehrten angelegt, weil er eben nicht nur über Neapel und Sizilien, sondern über einen großen Teil Nordspaniens und die Inseln Korsika und Sardinien herrschte. Also er war eine Großmacht.
Die ersten Lebensjahre verbringt Sohn Ferdinand in Valencia. Sein Mentor und Lehrer ist Alonso de Borja, der später als Papst Calixtus III. In die Geschichte eingehen wird. Alonso de Borja, der in Diensten von König Alfons steht, bereitet Ferdinand auf dessen künftige Aufgabe vor. Er soll später einmal König von Neapel werden. Ferdinand ist der erstgeborene und einzige männliche Erbe.
Das große Problem war die Abfolge, denn darüber entschied der Papst als Oberlehensherr des Königreichs Neapel. Und Päpste wechseln nach wenigen Jahren, durchschnitt 9 Jahre im 15. Jahrhundert. Ferrante musste sich mit 6 Päpsten auseinandersetzen, einige davon waren ihm feindlich gesinnt. Er brauchte also das Einverständnis des Papstes, um legitim regieren zu können.
Als Alfons 1458 stirbt, tritt Ferrante ein schwieriges Erbe an. Neapel wird wieder geteilt. Sizilien, das traditionell zu den spanischen Erblanden gehört, fällt an Johann von Aragon, den Bruder von Alfons.
Und für Ferrante blieb eben nur das festländische Süditalien. Und damit war Ferrante eigentlich dazu verdammt, im besten Falle zu bewahren, was er bekommen hatte.
Kaum auf dem Thron entbrennt ein Streit um die rechtmäßige Erbfolge. Sein Cousin Karl aus dem Hause Aragon meldet Ansprüche an. Und auch sein alter Mentor Alonso de Borja, inzwischen als Papst Calixtus III. Oberlehensherr, hat es auf die Krone von Neapel abgesehen. Der erste Borgia-Papst in der Geschichte frönt offen der Vetternwirtschaft. Er will seinen Neffen Pedro zum König machen.
Das ist eine ganz eigenartige und für die Zeitgenossen auch bestürzende Geschichte. Er hieß mit Familiennamen Alonso de Borja, war Spanier, also aus der Gegend von Valencia. Er brachte die Sippe Borja, die dann in Italien Borgia genannt wurde, überhaupt erst nach Italien. Er war als Jurist ein führender Mitarbeiter von Ferrantes Vater, also eigentlich eine Stütze der aragonesischen Herrschaft in Neapel. Als Papst kehrte sich das um. Das war ein Loyalitätsbruch, denn eigentlich war Borja eben Alfonso und seinem Sohn zu lebenslanger Loyalität verpflichtet. Aber als Papst fühlte er sich dazu eben nicht mehr verpflichtet.
Bevor Calixtus III. Seinen ehemaligen Zögling Ferrante vom Thron stürzen kann, stirbt der Papst 1458.
Ja, gerade rechtzeitig Anfang August. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Aber danach beginnt eben der Krieg mit den Anjou, mit René d'Anjou. Der zieht sich lange hin.
Denn auch das französische Herrscherhaus erhebt Ansprüche auf den neapolitanischen Thron. Ferrantes Vater Alfons hatte die Anjous seinerzeit aus Neapel vertrieben und sich mit Waffengewalt den Thron gesichert.
Die ersten Jahre nach 1458 sind also von einem langen und blutigen Krieg mit René d'Anjou, dem Rivalen, gekennzeichnet. Letztlich setzt sich Ferrante trotz schwerer Niederlagen in diesem Krieg durch, weil der Papst Pius II., der neue Papst Pius II., zu ihm hält und andere Großmächte auch.
Nach außen schmiedet Ferrante mächtige Allianzen, vor allem mit dem Herzogtum Mailand. Innerhalb des Reiches droht ihm jedoch immer wieder Ungemach, und zwar von seinem rebellischen Feudaladel, den mächtigen Baronen.
Das waren Kleinkönige in ihren Landgebieten, die zogen Steuern ein, sprachen Recht bis hin zur höchsten Blutgerichtsbarkeit und verstanden sich seit langem als Königsmacht. Damit ist seine Macht sehr eingeschränkt und alle Versuche, diese Macht zu erweitern, vor allem auf Kosten des Feudaladels, der im Alltag eigentlich herrscht, wurden natürlich von dieser Seite erbittert bekämpft. Und das führt eben auch dazu, dass Ferrante so häufig bedroht in seiner Herrschaft wird, dass er sich wehren muss und dass er eben auch zu sehr gewaltsamen Maßnahmen greift.
Neapel ist chronisch klamm. Wie schon sein Vater versucht Ferrante, die Staatsfinanzen mit Steuern aufzubessern. Auch die Barone bittet er zur Kasse.
Das haben die gar nicht gern gesehen, das hat auch schon sein Vater versucht. Das war eine riskante Sache. Er hat auch versucht, ihre Herrschaftsrechte in ihren Landgebieten, in ihren Lehen einzuschränken. Wobei das nicht nur Land war. Von den etwa 1500 größeren und kleineren Städten, größeren Dörfern, hatte der König, also Ferrante, Zugriff nur auch gerade mal auf ein Sechstel. Die anderen 1250 Städte standen unter der Herrschaft der Barone, des Feudaladels. Und die war natürlich keineswegs amused, wenn ein starker Herrscher regierte. Der versuchte, ihre Rechte einzuschränken und Steuern einzuziehen. Dann reagierten sie vorhersehbar mit Widerstand und mit der Drohung, ja, dann schauen wir uns nach einem anderen König um. Es gibt genug Bewerber.
1485 eskaliert der Streit. Angeblich stachelt der neue Papst Innozenz VIII. Die Barone zur Rebellion gegen König Ferrante an.
Die blutige Rache, die Ferrante an den Rebellen nahm, raubte ihm den Rest von Ansehen und Sympathie, den er noch im Reich in Neapel, in Italien und im zivilisierten Europa besaß.
Er hat einige untreue Vasallen, wie man das im Lehnsrecht damals nannte, hinrichten lassen. Das war nach dem damaligen Recht möglich.
Völlig infernal war das Verfahren gegen den im Dienst grau und krank gewordenen Premierminister Antonello Petrucci, von dessen wachsender Todesangst Ferrante immerfort Geschenke annahm, bis endlich ein Anschein von Teilnahme an der letzten Baronenverschwörung den Vorwand gab zu seiner Verhaftung und Hinrichtung.
Er hat andere, besonders prominente Gegner, bei denen er keinen öffentlichen Prozess riskieren wollte, die hat er verschwinden lassen. Die wurden einfach nicht mehr gesehen. Wir können davon ausgehen, dass sie im Gefängnis umgebracht wurden. Das sollte man nicht leugnen, aber das war damals durchaus gängiger Stil in der Politik. Das machte man lange bevor es von einem florentinischen Querdenker namens Machiavelli legitimiert und für notwendig erklärt wurde.
Beim einfachen Volk hingegen ist Ferrante beliebt. Er pflegt das Image eines Vaters, der sich um seine Untertanen kümmert.
Er sorgte für billiges Brot, machte sich also bei der großen Mehrheit der mittellosen Untertanen beliebt. Er förderte soweit wie möglich Handel und Gewerbe, obwohl die überwiegend in den Händen großer genuesischer und florentinischer Firmen war. Und ansonsten setzte er auf das konservativste Mittel überhaupt, auf Heiratsallianzen.
Viele seiner insgesamt 17 ehelichen und unehelichen Kinder heiraten Mitglieder aus den besten Familien Italiens.
Das war eine traditionelle Methode, heute würde man sagen, Networks zu knüpfen.
Im Gegensatz zu seinem Vater hat Ferrante wohl nur wenig Sinn für Kunst und Kultur. Humanisten hält er für überflüssig.
Er hat diese Leute nicht nur nicht gefördert, er hat sie entlassen. Und das fanden die nicht lustig. Sie haben sich dann gerecht, indem sie düstere Geschichten um ihn erfunden haben, Legenden gewoben haben. Also es war schon damals sehr riskant, die Edelfedern zu vernachlässigen oder vor den Kopf zu stoßen, die die öffentliche Meinung bestimmen. Und das hat sein Bild für die Nachwelt verdunkelt.
1494 sieht König Ferrante düstere Wolken über Neapel aufziehen. Sein Reich wird von Spanien und Frankreich bedroht. Der alte König, schreibt Jakob Burckhardt 1860,
stirbt vor innerer Sorge und Qual.
Mehr als 500 Jahre später macht König Ferrante dann noch einmal Schlagzeilen. Italienische Paläopathologen der Uni in Pisa sind sich sicher, Ferrante ist seinerzeit nicht an innerer Sorge und Qual, sondern an Darmkrebs gestorben. Die Mediziner um Gino Fornaciari haben 2011 die einbalsamierte Leiche Ferrantes obduziert. Viel zu viel rotes Fleisch auf dem Speiseplan, lautet ihre Erklärung. Der Historiker und Renaissance-Experte Volker Reinhardt.
Wir wissen, dass die Mächtigen dieser Zeit sehr opulent getafelt haben. Also wenn Sie einmal eine Menükarte bei einem Staatsempfang anschauen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Menschen so viel essen können.
Immerhin wird König Ferrante, also Ferdinand I., etwa 70 Jahre alt. Ungewöhnlich für einen Renaissancefürsten des 15. Jahrhunderts.
Er war Teil einer faszinierenden Zeit. Er hat in diesem politischen Gefüge, das diese einzigartige Kultur hervorbrachte, eine tragende und letztlich stabilisierende Rolle gespielt, ohne sich dabei wie ein Lorenzo de' Medici oder ein Papst wie Pius II. Hervorzutun. Er hatte, abgesehen von diesen Jahren der Bürgerkriege, in Süditalien lebenswerte, im Großen und Ganzen stabile Verhältnisse geschaffen, was nicht selbstverständlich war. Denn in Neapel tobten seit der Mitte des 14. Jahrhunderts sehr häufig sehr schwere, verwüstende Kriege. Also wenn man das ein bisschen, ja, vielleicht klingt das etwas herablassend, formulieren wollte, er hat in einer der spannendsten Zeiten der europäischen Geschichte einen guten Job gemacht.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an König Ferdinand I., der heute vor 525 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.